Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Obwohl Charlie Brown kein Quechua, die Sprache der indigenen Andenbevölkerung, spricht und auch Spanisch erstmal lernen musste, war das Projekt ein voller Erfolg. Die Kinder im bitterarmen Hochland von Bolivien hingen an seinen Armen und haben sich auf seine Hausaufgabenunterstützung gefreut. Ein halbes Jahr lang war Charlie Brown zusammen mit seiner Frau im Hochland von Bolivien. Wie es immer mehr Menschen machen, sind die beiden als Volunteers, als Freiwillige aufgebrochen, nachdem die Kinder groß waren und das Arbeitsleben beendet. In der großen Familie des Hilfswerkes Christo Vive, das Schwester Caroline Meyer, die gerne auch mal die Mutter Teresa Lateinamerikas genannt wird, halten der ehemalige Religionslehrer und seine Frau im Vorstand von Christo Vive Europa seit vielen Jahren die Fäden in der Hand. Jetzt haben sie die Seiten in der Arbeit gewechselt und sind vor Ort nach Bolivien gegangen. Ein Abenteuer, so viel darf ich verraten, von dem beide beseelt zurückgekommen sind und Charlie Brown uns jetzt berichten kann, weil er extra aus Göttingen angereist ist. Vielen Dank, herzlich willkommen Charlie Brown, herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. In der Sendung Menschen, heute zu Gast Charlie Brown. Das ist kein Comic, nein, das ist ein Mensch und der ist heute hier in der Sendung Menschen. Das wissen wir schon, ansonsten noch fast gar nichts, Charlie Brown. Deswegen bitte Alter.
73.
Da muss er erst rechnen.
Und bald 74.
Ja, da rechnet er noch mehr. Beruf?
Vom Studium her Theologe und Germanist. Also ich war die letzten Jahre in der Schule, im Schuldienst des Landes Niedersachsen tätig.
Gibt es sowas wie eine Berufung? Ein großes Wort, aber trotzdem?
Ja, ich habe eine Scheu vor großen Worten, Berufung. Ich denke, dass ich mit dem, was ich getan habe, immer gut zufrieden gewesen bin. Und wenn man da zu Berufung sagen möchte, bitteschön.
Dann sagen wir vielleicht dazu Berufung, das können wir ja herausfinden. Religion. Welche Religion haben Sie?
Katholisch.
Wie gerne?
Römisch-katholisch.
Wie gerne?
Die Religion als solche sagt mir sehr viel.
Dass mein Vater im Krieg als vermisst galt und nie wiederkam, war für mein Leben?
Ein Moment, den ich erst später richtig begriffen habe. In den Jahren nach 45 waren wir so beschäftigt mit der Flucht und meine Mutter hat Sorgen für uns Jungs gehabt und der Vater fehlte, aber ich war noch zu klein, um das richtig zu spüren, dass der Vater nicht da ist.
Ohne meine Mutter?
Würde mir in der Biografie nicht nur eine ganze Menge fehlen, sondern ich habe auch von ihr gelernt, mich mit Situationen, die unangenehm waren, vor allen Dingen in der Zeit nach der Vertreibung, zurechtzufinden.
Wir wurden Flüchtlinge, weil?
Ja, das Kriegsende hat ja nicht nur uns aus dem Sudetenland vertrieben, sondern wir sind geflohen vor der Bedrohung durch die Tschechen.
In der Diaspora, dann im Westen zu leben, hieß für mich?
Eine gute Erfahrung, allerdings ausgesetzt der Kritik der Einheimischen, weil man allein schon über die Kleidung erkannte, ein Flüchtling.
Im Internat konnte und wollte ich nicht bleiben, weil?
Weil und da war ich dann schon 14, 15, die Regularien so streng eingehalten werden mussten von uns, dass mir das an einem bestimmten Punkt zuwider wurde.
Ohne die Priester in meiner Schul- und Jugendzeit?
hätte ich wahrscheinlich nicht den Blick aufs Theologiestudium gerichtet.
Nach dem Abitur, woher habe ich das gewusst, wollte ich Theologie studieren, um?
Nach dem, was ich bei den Geistlichen, die wir gerade angesprochen haben, gesehen habe, um diese Begeisterung einfach weiterzutragen und damit und davon auch zu leben.
Die Aktion Eine Apfelsine für Caroline haben wir in den 70ern ins Leben gerufen, um?
Um Caroline gerade in der Anfangszeit ihrer Tätigkeit in Chile mit unseren bescheidenen Mitteln, damals in Göttingen, zu unterstützen.
Schwester Caroline Meyer habe ich mein ganzes Leben lang unterstützt, weil?
Weil der Ansatz ihrer Arbeit für mich überzeugend war. Ich habe selbst mal in frühen Jahren die Idee gehabt, nach Südamerika zu gehen, bedingt durch ein Beispiel eines Freundes. Das hat sich dann aber erstmal zerschlagen und ich bin dann über Caroline wieder auf Südamerika aufmerksam gemacht worden.
Dass ich von meinem Bischof im Prozess meiner Laisierung so unterstützt worden bin, war für mich?
War für mich sehr, sehr hilfreich, weil ich spürte, da ist jemand, der Verantwortung in der Kirche hat, aber der nicht sofort ein Urteil spricht, wenn eine andere Position eingenommen wird.
Als Lehrer habe ich mich so sehr für das Schultheater engagiert, weil die Schüler dadurch?
Weil die Schüler dadurch ein Lernfeld bekommen haben, das außerhalb der Lernzielorientierung des normalen Unterrichts gelaufen ist. Und in diesem Lernfeld der Theaterarbeit konnten die Schüler auch andere Qualitäten selbst bei sich entdecken und auch entwickeln.
Als Religionslehrer habe ich guten Unterricht gemacht. Wenn?
Wenn ich gut ausgeschlafen war
okay.
Und nicht gerade Klausuren anstanden mit Bergen von Korrekturen. Ja, das ist das Wichtigste gewesen erstmal.
Okay. Im Ruhestand wollte ich eine Zeit als Freiwilliger in Bolivien arbeiten, weil?
Weil, da wäre auch eine kleine Episode zu erzählen.
Das machen wir vielleicht später, weil?
Weil ich mal die andere Seite sehen wollte.
Quechua lernen geht nur, wenn?
Wenn man fleißig ist.
Das schönste Erlebnis in Bolivien war? Sie gucken so, als wären Sie nicht fleißig gewesen. Das schönste Erlebnis in Bolivien war?
Die Begegnung mit den Schülern, die ich im Internat betreut habe.
Gott ist?
Gott ist für mich ein Orientierungspunkt für meinen Alltag.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen mit Charlie Braun. Ein halbes Jahr im bolivianischen Hochland. Das war unser Gast Charlie Braun in der Sendung Menschen heute zu Gast vor einiger Zeit, dass er in ein Projekt des Vereines Christo Vive gehen würde. Ich glaube, das war klar, denn seit Jahrzehnten lenkt Charlie Braun die Geschicke dieses Vereines mit und unterstützt Schwester Caroline Meyer. Darüber sprechen wir später noch. Sprechen wir jetzt erstmal über Bolivien. Ich habe schon gesagt, Hochland von Bolivien. Wohin genau sind Sie denn gegangen?
Unser Haupteinsatzort war Bella Vista in der Nähe von Cochabamba. Und diese Ebene Cochabamba, die liegt praktisch in einem Stufenland. Die unterste Stufe ist das Amazonasbecken, dann kommt das Hochland und dann die Anden. Und dieses Bella Vista lag praktisch liegt am Rande zwischen dem Hochland und dem Aufstieg ins Gebirge.
Okay, also Hochland heißt, ich meine, Sie kommen aus Niedersachsen, also Flachland-Tiroler, anstrengend. Wie hoch ist das? Was macht das mit dem Körper?
Über 2000 Meter hoch und es gibt, meiner Frau ist es so gegangen, Anfangsschwierigkeiten mit der Luft. Mhm. Und ich hatte da also eigentlich gar keine Probleme, aber meine Frau hat sich dann gerettet mit Coca-Tee.
Okay. Und dann ging es besser.
Dann ging es besser.
Wie lange haben Sie das schon gewollt, gewünscht, davon geträumt? Im Fragebogen haben Sie eben gesagt, als ganz junger Mann hat sich diese Frage mir schon gestellt. War das so ein Lebensprojekt, was Sie eigentlich über Jahrzehnte im hintersten Winkel des Herzens versteckt hatten?
Ein Lebensprojekt würde ich es nicht bezeichnen. Es war eine spontane Idee während des Studiums und dann noch etwas verstärkt durch einen Freund, der nach Südamerika gegangen ist. Aber dann hat sich das für mich aus dem Auge verloren, weil andere Dinge anstanden und insofern kein Lebensprojekt. Es war im Hintergrund sicherlich der Wunsch manchmal da und ich habe auch der Behörde mal die Frage gestellt, ob ich beurlaubt würde. Und auf diese Frage habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Und so bin ich eigentlich erst im hohen Alter wieder zurückgekommen auf diese Idee, nach Südamerika zu gehen. Und da hat Schwester Caroline auch einen Anteil dran. Der besteht darin, ich habe schon während der Apfelsinen-Aktion und die Jahre danach Schwester Caroline unterstützt und sie hat immer gesagt, also bitte, komm doch mal, komm doch mal. Ich habe gesagt, Caroline, nimm das Fluggeld als Spende. Ich bleibe hier. Ich denke, so wird es besser sein. Und sie hat aber nicht nachgelassen zu drängen und über die Arbeit in dem Verein Christo Vivo Europa habe ich dann doch Geschmack an der Idee hinzufahren gefunden und bin 2007 zum ersten Mal in Südamerika gewesen für 3 Wochen und dann 2011.
Eben für diese lange Zeit, für das halbe Jahr. Das machen ja heute viele junge Menschen nach dem Abitur, dass sie sich eine Zeit nehmen, in der sie reisen oder als Freiwillige, als Volunteers irgendwo arbeiten. Als Sie jung waren, war daran nicht zu denken, an so eine Zeit der Freiheit, wo man hingehen kann, wo einen das Herz hinzieht. Aber Sie konnten das ja jetzt machen. Haben Sie sich auch so ein bisschen gefühlt wie so ein freier Vogel, der nochmal ganz frei ist und wirklich dann seinem Herzen folgen kann?
Ich habe mich in der Tat frei gefühlt, das ist gar keine Frage. In der Zeit des Studiums, der Jugend, der Schule wurde das damals auch nicht so praktiziert. Es gab keinen Auslandsaufenthalt für Schüler und solche Reisen, wie sie heute üblich sind. Da bin ich auch auf die Idee nicht so verfallen, aber dann habe ich mich doch entschieden und mich in Bolivien sehr, sehr wohl gefühlt.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe die Einrichtungen, die von Christo Vive dort unterstützt werden, besucht und auch mit den Leuten Kontakt aufgenommen. Natürlich nicht in Quechua. Aber dann habe ich die meiste Zeit in einem Internat gearbeitet.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt ein Internat? Ist das eine Schule für Kinder, die so entlegen in den Bergdörfern sind, dass man keine Schule hat oder?
Das ist auch ein Faktor, aber der wesentliche Grund ist, in dem Internat werden Schüler aus den armen Regionen von Bolivien, ob aus dem Tropico oder El Alto oder Potosí, zusammengezogen und arme Gegenden, sagte ich. Das heißt, die Eltern sind auch nicht in der Lage, für die Schulbildung und für ein Internat Geld aufzubringen. Und unsere Einrichtung ist eben für diese Kinder, die sonst nicht die Möglichkeit hätten zur beruflichen Fortbildung, eine Möglichkeit zu schaffen.
Mhm. Für wie viele Kinder ist eine Möglichkeit geschaffen worden?
In dem Internat waren 40 Jungen und Mädchen im Alter von 16 bis 22.
Okay.
Und die hatten also das sogenannte bolivianische Abitur, das wäre ein Abschluss, der unserer mittleren Reife hier entsprochen hätte. Und die Kinder haben durch eigenen Einsatz im Internatsleben, sei es die große Fensterputzreinigung oder die Arbeit in der Küche, die Kosten mit runtergedrückt.
Was war so schön an der Arbeit da?
Also einmal die Arbeit mit den jungen Leuten, die war schön, aber auch schwierig. Man muss auf dem Hintergrund, den ich eben geschildert habe, sagen und sehen, dass die Kinder aus Familien kommen, da gibt es zu Hause kein Buch, nicht mal ein Gesangbuch oder eine Bibel. Das ist also die Bildungsarmut, die die mitbringen. Und ich habe versucht im Internat zum Beispiel sie an den Umgang mit Büchern durch eine kleine Bibliothek heranzuführen. Und das war eine ganz wichtige Aufgabe und auch eine schöne Aufgabe. Die Kinder haben das auch dankbar angenommen.
Wir erzählen noch mehr von Bolivien im Laufe der Sendung, aber gleich schauen wir in einen ganz anderen Ort der Welt, nämlich den ihrer Kindheit, und die war auch alles andere als lustig. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Charlie Braun, 1939 geboren, 1946 zum vertriebenen Flüchtlingskind gemacht worden. Charlie Braun, noch Erinnerungen an die Flucht?
Das war ein langer Weg aus dem Riesengebirge über Thüringer Wald. In Hockerode haben wir ein halbes Jahr gewohnt. Und dann schwarz über die Grenze nach Hannover. Und das in einem Zeitraum von etwa einem Jahr. Immer unterwegs.
Wann war Ihrer Mutter klar, dass sie mit ihrer Familie und ihren Kindern alleine, ihr Vater war vermisst, aus dem Riesengebirge weg muss, dass die Tschechen sie da nicht werden leben lassen?
Das ging also sehr, sehr schnell. Mit dem Kriegsende und dem Rückzug der deutschen Truppen brach auch die ganze deutsche Verwaltungsstruktur zusammen. Und die Tschechen haben sich da reingesetzt. Und dann kam es so, dass über eine Woche hin gesagt wurde, euer Dorf wird morgen evakuiert.
Evakuiert hieß das. Okay. was haben Sie als Kind begriffen von dem, was da passierte?
Was da abging, habe ich nicht begriffen. Ich habe nur begriffen, als wir dann unser Dorf verlassen mussten und wir in ein nahegelegenes Lager gekommen sind. Da habe ich begriffen, dass irgendwas ganz Schlimmes mit uns passiert, und konkreter war Anlass war, dass einer der Soldaten meine Mutter geohrfeigt hat. Und da dachte ich, also irgendwas stimmt hier nicht. Aber
wie hat Ihre Mutter das getragen, mit den drei Jungs sich alleine auf diesen Weg ins Ungewisse zu machen und alles, was einem lieb ist, hinter sich zu lassen, außer den Menschen, die man mitnehmen kann?
Es blieb uns gar nichts anderes übrig. Es blieb uns nichts übrig. Wir hätten an keiner Stelle einen Protest einlegen können oder auf Nachbarschaftshilfe von tschechischer Seite irgendwie rechnen können. Bei uns im Dorf wohnten ein paar Tschechen. Wir hatten keine Wahl.
Sie hatten keine Wahl und Sie hatten kurze Beine. Mit 6, 7 Jahren hat man sehr kurze Beine. Mussten Sie das alles zu Fuß bewältigen, den Weg?
Aus dem Lager sind wir dann mit einem Zug quer durch die Tschechei transportiert worden und in Sonneberg in Thüringen wurden wir ausgeladen und wieder in ein Lager gesteckt für eine ganze Weile. Und von da aus wurden wir dann auf die umliegenden Dörfer verteilt. Und da wurden also dann auch die Ansässigen, das waren meist Bergbauern dort im Thüringer Wald, Höfe verteilt und die mussten uns einfach nehmen.
Die haben sich wahrscheinlich auch sehr gefreut.
In der Tat, allerdings hatten wir Glück. Wir sind bei einem Schmied gelandet, ich kann mich noch sehr gut erinnern, der Herr Kessler war das, und der hat für uns ein Herz gehabt. Und das hat sich darin gezeigt, dass er meinen Bruder und mich mit einem Paket Hufnägel losgeschickt hat, auf andere Höfe zu gehen und gegen die Hufnägel dann Kartoffeln und Lebensmittel einzutauschen. Und das war, da waren wir schon als Flüchtlinge ein bisschen privilegiert.
Dass Sie was zu essen hatten. Sie sind schwarz über die Grenze geflohen. Das war sicher auch gefährlich und aufregend. Dann aber in Hannover gelandet und da haben Sie sehr, sehr viel Ausgrenzung als Kind erfahren, weil Sie Flüchtlinge waren. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, weil, naja, wir sahen eben auch anders aus. Wir hatten eine andere Kleidung zum Beispiel. Und ich nehme mal an, dass sie den Menschen einfach lästig waren, weil alle mussten darum ringen, sich ihr Leben wieder aufzubauen und es ist einfacher, wenn man das mit 5 macht und nicht noch 5 einquartiert werden, wenn man es zu 10 machen muss.
Genau so ist es und die Ablehnung, auf die wir gestoßen sind, die hat mich immer sehr betroffen gemacht. Mein etwas älterer Bruder und ich, wir sind dann in eine Volksschule gekommen und da waren überwiegend einheimische Kinder und die haben uns sehr wohl spüren lassen, was sie von uns halten.
Okay, das klingt immer noch ein bisschen bitter, das heißt so Kind, also Erfahrungen, die man als Kind macht, die so ungerecht sind nach so viel Leid und Gefahr und dann ja auch Verlust. Also ihr Vater war vermisst während der Flucht, aber er ist ja nie zurückgekommen. Das hat sicher Spuren hinterlassen, oder? Diese ganze Zeit, die Kindheit so zu leben, wie sie eben gelebt haben.
Spuren hat es hinterlassen in der Form, dass wir also keine sozialen Kontakte hatten. Das einzige Umfeld, das funktionierte, waren die anderen Flüchtlinge und die katholische Gemeinde in der Diaspora. Mhm. Da haben wir uns dann sehr schnell beheimatet gefühlt und das hat auch sicherlich einen Teil meiner Prägung ausgemacht.
Da gab es also sowas, weil Sie waren ja auch nicht nur in der Schule alleine, also ausgegrenzt als Flüchtlingskinder, sondern auch zu Hause alleine, weil Ihre Mutter war alleine und musste Sie alleine lassen, weil sie ja arbeiten musste und Geld verdienen musste, weil sie 3 Kinder ernähren musste. Das heißt, Sie waren einfach, es gab einfach viel Erfahrung von, ich muss alleine zurechtkommen.
Ja, das war der Normalfall, aber den habe ich gar nicht weiter reflektiert. Hingenommen. Mhm. Es blieb einem nichts anderes übrig. Mein ältester Bruder, der war damals in die Lehre gekommen, der hat einen anderen Weg genommen als wir, vom Zuhause nach Hannover und war in der Bäckerlehre und da hat er uns auch ein bisschen unterstützen können, aber ich war als der Kleinste, ich habe in Pfützen gespielt. Und es hat mir aber nichts ausgemacht.
1953 hat eine neue Zeit für Sie begonnen. Da sind Sie in ein Internat gekommen. Das erzählen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen. In den 50er Jahren, das war die Zeit des Wirtschaftswunders und des Wiederaufbaus. In Deutschland, das war für viele Menschen eine gute Zeit, war es damals und ist es heute in der Erinnerung auch noch. Aber nicht immer für die Kinder, die in Heimen oder in Internaten in den 50er Jahren waren. Unser Gast heute, Charlie Braun, war ab 1953 in einem Internat, in einem kirchlichen, in einem Ordensinternat. Charlie Braun, das war keine besonders glückliche Zeit.
Es war einmal eine Zeit der Trennung von zu Hause, von meiner Mutter und von meinem Bruder. Das musste man auch hinnehmen, das musste man verkraften, es gab keine andere Möglichkeit. Und meine Mutter war also sehr darauf bedacht, dass ich eine Gymnasialausbildung bekomme und deshalb eben dieses Internat für heimatvertriebene Kinder besuchte in Königstein im Taunus.
Warum war es? Also im Fragebogen haben Sie schon gesagt, es gab so viele Regularien. Das heißt, Sie wurden eigentlich behandelt wie Priester und alle Stundengebete und alles musste halt ordnungsgemäß immer mitgemacht werden. Das heißt, Sie hatten so eine Kindheit wie in so einem, waren in so einen religiösen Tagesablauf eingesperrt.
Ja, das ist richtig. Wir mussten also in unserem Tagesplan Dinge praktizieren, die eigentlich erst die Theologiestudenten in ihrer Ausbildung praktizieren, nämlich Stundengebet mehrmals am Tag, jeden Tag Pflichtbesuch einer Messe, morgens vor der Schule und Andachten und Komplett. Also das mussten wir kleinen Internatszöglinge auch absolvieren. Das Einzige, es gab keine Internatsuniform.
Okay, also das war ja eine Zeit, in der von Kindern verlangt wurde, dass sie das tun, was Erwachsene sagen. Das haben sie ja auch gemacht und wo ja nicht so sehr darauf geachtet wurde, ob es den Kindern dabei gut ging oder nicht. Hat es denn irgendwie einen Menschen gegeben, der das wahrgenommen hätte, gab es irgendwo Verständnis oder war das einfach eine kalte, verschlossene Welt für sie, strenge Welt?
In dieser Welt habe ich eigentlich nur einen Erwachsenen kennengelernt. Der war gleichzeitig auch der Spiritual. Im Internat hatten sie auch ein Spiritual, genau wie in der Theologenausbildung. Aber das war ein schlesischer Franziskanerpater und der war auch im Krieg verletzt worden. Und der hat also sehr viel menschliche Wärme ausgestrahlt und mit dem konnte ich ganz gut kramen. Aber das restliche Personal, menschliche Wärme, nicht nur Ordo, Ordo, Ordo.
Sie waren nicht so pflegeleicht im Internat. Also Sie haben durchaus Dinge gemacht, von denen Sie wussten, dass das verboten ist und dass das geahndet werden wird. Also Sie haben sich also Freiheiten genommen. Sie sind, haben Ausgang, also hatten keinen Ausgang, aber sind weggegangen ins Dorf oder so. War das so eine rebellische Seite? Weil Ihnen war ja klar, dass das einen Ärger und Sanktionen gibt.
Ja, das war rebellisch, sicherlich in den Augen der Verantwortlichen. Ein paar Freunde und ich, wir hatten einfach Lust, mal was anderes zu machen und sind runtergegangen zum Bahnhof. Dort gab es ein großes Radio und einen Fernseher, glaube ich. Und da haben wir mal Nachmittag ein Fußballspiel angeguckt. Natürlich gab es dann entsprechende Maßnahmen seitens der Internatsleitung, aber die Maßnahmen haben uns nicht besonders beeindruckt.
Naja, Sie waren ja sowieso nicht glücklich. Also ob Sie jetzt unglücklich waren wegen der Maßnahme oder unglücklich wegen des Tagesablaufs, ist dann ja, genau, vielleicht auch egal.
Ja.
Das Internat war gedacht als Stätte, um Priesternachwuchs heranzuziehen. Sie haben durchgesetzt, dass Sie das mit 14, 15 wieder verlassen haben, haben dann an einer zivilen Schule Abitur gemacht und wollten dennoch Priester werden. Wie das kommt, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher, zur vollen Stunde, hören wir den Text, den Sie für uns ausgesucht haben.
In seinem Büchlein Der fünfte Berg beschreibt Paulo Coelho die Geschichte von Elia. Und gegen Ende, nach der Zerstörung von Akbar, geht Elia mit dem Jungen, dem er das Leben wieder geschenkt hat, noch einmal zum fünften Berg und sie unterhalten sich. Der Junge fragt: Wo stehen die Worte Gottes geschrieben? Wo stehen sie geschrieben? Elia: In der Welt ringsum. Man braucht nur auf das zu achten, was in unserem Leben geschieht, um in jedem Augenblick eines Tages herauszubekommen, wo er seine Worte und seinen Willen verbirgt. Versuch zu erfüllen, worum er dich bittet. Dies ist der einzige Grund, weshalb du auf dieser Welt bist. Wenn ich das herausbekomme, werde ich es auf Tontafeln schreiben. Tu das. Doch schreibe sie vor allem in dein Herz. Dort können sie weder verbrannt noch zerstört werden und du kannst sie überall hin mitnehmen.
Am Mikrofon Angela Krumm, zu Gast im Studio Charlie Braun. Charlie Braun, Sie haben uns einen Text mitgebracht, den Paulo Coelho erzählt. Es geht um Elia und Sie haben das Ende mitgebracht und da wird einem kleinen Jungen gesagt: Versuche herauszufinden, worum Gott dich bittet und das tu. Haben Sie das in Ihrem Leben herausgefunden, worum Gott Sie gebeten hat und das getan?
Es ist immer ein Versuch geblieben, das Richtige zu erkennen, aber der Versuch war praktisch ein Dauerläufer, immer wieder neu zu gucken, zu schauen, was ist um mich herum und ja, was mache ich damit? Und das letzte Ergebnis habe ich nicht gefunden, ich vermute, das werde ich auch nicht finden und insofern bescheide ich mich damit, immer wieder neu zu versuchen, es zu sehen, zu erkennen und was damit zu machen.
Sie haben eine Familie, Sie haben Kinder großgezogen, Sie haben Enkel, Sie haben Schüler, Sie haben viele junge Menschenleben berührt. War das das, was Sie ihnen mitgeben wollten, dass Sie herausfinden versuchen sollten, worum Gott Sie bittet?
Ja, das spielt eine wichtige Rolle. Ich habe es allerdings nicht so konkret gesagt, wie Sie das eben ansprechen. Find doch mal heraus, oder wie es in dem Text heißt, find doch mal heraus, worum Gott dich bittet. Sondern ich habe immer versucht und gerade auch als Lehrer, die Kinder und die Jugendlichen dahin zu bringen, dass sie selbst schauen und erkennen, was um sie herum los ist und damit dann auch vielleicht für sich einen Tipp, eine Anweisung, eine Hilfestellung bekommen für ihre eigene Handlungsweise.
Okay, aber es ist, man muss das ja nicht alles aussprechen, aber das, also das setzt ja zum Beispiel schon voraus, dass sie Gott voraussetzen. Also wenn ich so denke, so fühle und mein Leben danach ausrichte, heißt das ja, Gott ist da. Und Gott ist nicht nur da, sondern er bittet mich um etwas.
Das Wort Gott habe ich eigentlich in solchen Situationen nie benutzt, sondern ich habe den versucht, aus dem Beobachtbaren den Hintergrund herauszukristallisieren, ohne jetzt eine religiöse Dimension im Sinn der christlichen Theologie oder der christlichen Lehre da hinein zu geheimnissen.
Nicht indem wir mit den Kindern gearbeitet haben, aber für sie ist Gott da. Sonst würden sie den Text jetzt nicht mitbringen. In ihrem Leben.
Genau so ist es.
Unser Gast heute in dieser Menschensendung ist Charlie Braun. Charlie Braun, Sie wollten nach dem Abitur Theologie studieren und Priester werden. Das hatte viel mit den Priestern zu tun, die Sie als Kind und Jugendliche erlebt haben. Aber doch die Frage, warum wollten Sie das und zum Beispiel nicht Arzt oder Anwalt werden? Es gibt ja eigentlich viele Berufe.
Das hängt ein bisschen mit meiner schlichten Herkunft zusammen. Als ich Abitur gemacht habe, hatte ich also keine Vorstellung von Studieren und akademischen Berufen und das war gut. Das war 1900, wann war das denn? 62, glaube ich. Oder Anfang der 60er Jahre. Und diese akademische Welt war mir überhaupt nicht vertraut. Hm. Ich hatte zwar einen Onkel, der war Architekt, aber der hat mir so im Praktischen sich betätigt und dass er studiert hat, war mir gar nicht so richtig klar. Ich wusste nur, dass er malen kann. Und insofern hatte ich einen ganz engen Horizont. Und Leute, die ich kannte mit akademischer Ausbildung, waren eben die Kapläne bei uns.
Ne? Und mit denen hatten Sie gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Und nun ist es ja auch so, dass Sie ja gesagt haben im Fragebogen, ich habe erst später gemerkt, dass mir ein Vater, dass der gefehlt hat, dass der ja gar nicht da war. Das war so, ne? Und ich war eben alleine, aber dann habe ich das gemerkt. Und wenn natürlich dann irgendwie männliche Wesen auftauchen, dann und man hat keinen Vater, dann ist das ja besonders schön, wenn die sich um einen kümmern.
Ja, das ist gar keine Frage, dass die für mich also so ein bisschen Leitbild geworden sind. Die haben sich mit uns beschäftigt, mit einer Jugendgruppe als Ministranten und ich weiß nicht was, die Zeltlager und all so in diesen Geschichten, die damals en vogue waren. Und das hat mich gereizt, diese Tätigkeit, die die ausgeübt haben. Ich habe gesehen, das tut mir gut, was die da machen und was sie da machen, finde ich also auch gut. Und das möchte ich eigentlich auch machen.
Das ist ja ganz interessant, dass Sie sozusagen den Kaplan als Berufsbild hatten. Sie haben dann auch Theologie studiert, sind Kaplan geworden, hatten auch eine gute Zeit als Kaplan, aber hatten sich ja wenig vorstellen können, was es eigentlich wirklich bedeutet, akademisch zu leben und dann Priester zu werden. Als Kaplan gab es dann, haben Sie gute Arbeit, Sie waren gerne Kaplan und auf einmal haben Sie entdeckt, dass die Welt noch größer ist.
Ja,
und es gab viele Gründe, ganz unterschiedliche Gründe, warum Sie sich haben laisieren lassen. Sie haben auch Ihre Frau kennengelernt, aber das war nur einer. Waren Sie einfach zu jung oder zu wenig vorbereitet, als Sie diese Entscheidung getroffen haben, Kaplan zu, also Priester zu werden, aber eigentlich haben Sie entschieden, Kaplan zu werden.
Ja, ja. Ja, zu jung war ich, kann man so sehen. Und
zu jung im Sinne von, ich habe zu wenig Erfahrung mit der Welt gehabt.
Ja, ja, dass ich zu wenig Erfahrung in dieser Hinsicht hatte. Und was außerdem noch ist. Ne?
Genau, das meine ich.
Und ich hatte auch keine Erfahrung damit, dass man plötzlich als Kaplan in einer Gemeinde auf ein Podest gestellt wird. Alle schauen zu einem auf und finden das ganz toll, was man macht und so weiter. Und mir war eigentlich dieses Podest, auf das ich da gebaut wurde, immer sehr suspekt. Und auch die Lebensform hat mich dann nicht mehr gereizt.
Es war nicht mehr das, was Gott von Ihnen, um das, was Gott Sie gebeten hat. Ihr Bischof, wer war das damals?
Das war Bischof Heinrich Maria Jansen.
Bischof Heinrich Maria Jansen hat Sie in diesem Prozess zu merken, ups, was passiert denn hier mit mir, sehr unterstützt. Und als Sie dann haben Sie gemeinsam entschieden, dass Sie sich laisieren lassen. Und bis heute ist das für Sie wichtig, dass Sie dabei so menschlich und gut angeschaut worden sind und dass Sie so eine Unterstützung hatten. Wie kam das, dass der Bischof Sie so gut verstehen konnte? Waren Sie so aufrichtig oder?
Das fing schon während der Zeit im Priesterseminar an, dass ich zum Bischof einen guten Kontakt entwickeln konnte. Wir haben uns auch bei allen Unterschieden gut verstanden und auch schon bei der Diakonatsweihe die Frage mit Lebensform, Zölibat und sowas mal angesprochen. Aber damals war das für mich gar keine Frage, weil ich die Erfahrung eben mit einer Lebensform in dem Maße nicht hatte. Mhm. Und da hat der Bischof damals schon vor der Diakonatsweihe sich gezeigt als sehr offener und verständiger Gesprächspartner.
Das heißt, Sie hatten dann später auch Vertrauen?
Ja, er musste dann qua Amt bestimmte Dinge regulieren und das war dann nicht so angenehm. Aber als Person hat er mich lange begleitet.
Sie haben dann Ihren Platz in der Kirche gefunden. Sie haben weiter versucht herauszufinden, was Gott Sie denn bittet. Und haben nochmal studiert und sind Lehrer geworden und haben als Laie in der Kirche gearbeitet. Und das erzählen wir gleich. Sie hören die Sendung Domradio Menschen und zu Gast ist heute Charlie Braun, der Lehrer geworden ist, nachdem er laisiert worden ist, für Deutsch und für Religion. Also der Theologie sind Sie treu geblieben. Welches Fach haben Sie denn lieber unterrichtet?
Also das ist schwer zu unterscheiden, weil es ja zwischen Theologie und Literatur so unendlich viele Bezugspunkte gibt.
Wie Sie uns eben mit Paulo Coelho und Elias gezeigt haben. Sie haben einen literarischen Text mitgebracht und ein theologisches Motiv.
Ja, und im Religionsunterricht hat man ja auch die Möglichkeit, mit literarischen Texten zu arbeiten, um bestimmte Sachverhalte ein bisschen auseinanderzufalten und dazu kommt dann Kunstgeschichte und was man alles so und Philosophie natürlich, was man alles in dieser Fächerkombination heranziehen kann. Und ich habe Religion deshalb lieber unterrichtet, weil es nicht so viele anstrengende Leistungskursklausuren zum Korrigieren gab.
Die haben im Fragebogen schon Thema. Es hat Ihnen nicht gefallen, oder?
Nein, korrigieren, das ist also nicht meine starke Seite.
Wenn man dann die Schüler bewerten muss?
Das ist genau das Problem, nicht? Und man trifft dann spätestens in einer Versetzungskonferenz weitreichende Entscheidungen. Und das will gut überlegt, gut begründet sein und da hat man eine hohe Verantwortung.
Das ist ja eigentlich nicht das, worum es geht, wenn man Kinder mit Gott vertraut machen will, dass man sie bewerten muss in ihren Leistungen, weil Gott, bei Gott geht es ja gerade nicht um Leistung. Was ist dieser Widerspruch in sich?
Ein Widerspruch ist es nicht, wenn ich in der Leistungsbewertung auch die Persönlichkeit des Schülers im Blick habe und mit ihm auch darüber sprechen kann, dass das zu seiner Person gehört, eben bestimmte Dinge.
Aber dann ist es ja noch schlimmer, wenn nicht meine Leistung, sondern meine Person bewertet wird und ich kassiere dann die 5. Herzlichen Glückwunsch.
Hört sich schlimmer an, als es ist. Ich habe immer versucht, und das ist dann der pädagogische Auftrag, diese beiden sich widersprechenden Dinge so zu verknüpfen im Gespräch mit dem Schüler, dass es einsichtig wurde und nicht eine Bewertung der Person.
Okay, sondern meinetwegen der Leistungsbereitschaft oder irgendwie sowas. Okay. Was konnten Sie denn als Religionslehrer erreichen?
Also ich habe meines Wissens keinen einzigen Schüler zum Theologiestudium gebracht. Und was darüber hinausgeht, nein, das habe ich nicht. Und ich konnte aber bei den vielen Möglichkeiten, auch methodischer Art, die der Religionsunterricht durchaus zulässt, doch viele Begegnungen initiieren auf Feldern, wo genau dieses Prinzip der Leistungsmessung fortfällt.
Du hast Schülertheater schon gesprochen, das kam dann aus der Deutschlehrertätigkeit, aber ich denke mal, dass sich das ja auch nicht so abgegrenzt hat, das eine von dem anderen, dass sie einfach andere Felder mit aufgemacht haben. Mhm. Daran erinnern sich die Schüler, das erzählen sie immer zuerst, also an die Dinge, die sie über den Unterricht hinaus organisiert haben. Was glauben Sie, woran das liegt, dass die, wenn sie sie in Göttingen auf der Straße treffen, sagen, ach, damals haben wir das und das gemacht.
Ja, und nicht ihr Kurs war so toll.
Genau.
Das sagen sie nicht. Woran das liegt? Ich glaube, die Schüler haben meine Intention bei diesen anderen Feldern sehr wohl gespürt und auch als hilfreich und wohltuend empfunden. Und das bleibt ja eher hängen, als mal eine tolle Klausur mit 9 Punkten zurückzubekommen.
Sie haben jetzt seit ein paar Jahren die Erfahrung, dass Sie im Ruhestand sind. Das heißt, Sie haben bis vor ein paar Jahren unterrichtet und ja viele Jahrzehnte unterrichtet. Und das Verhältnis zu Gott, zur Kirche, zum Glauben, zur Religion hat sich ja sehr, sehr, sehr verändert in den 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren. Am Ende Religion zu unterrichten, war das mühsam? War das so ein bisschen so gegen die Welt zu unterrichten? Also haben die Kinder und Schüler noch irgendwas mitgebracht an Interesse, an Wissen, an... Da gibt es sowas wie einen Gott.
In diesen Jahren, die Sie erwähnt haben, ist eine Elterngeneration in die Verantwortung getreten, die also nicht mehr die Nachkriegsgeneration gewesen ist, sondern eine neue Generation nach den 68ern. Und da ist dann auch viel an religiöser Sozialisation in der Familie einfach verdunstet. Mhm. Ja, das gab es nicht mehr. Und insofern habe ich oft mit Kindern zu tun gehabt, die konnten zwar noch sagen, ja, meine Eltern haben mich taufen lassen, aber Konfirmation und Kommunion ja auch, aber das war es dann auch. Mhm. Nicht? Und da jetzt im Religionsunterricht so Anstöße zu liefern und Hinweise zu lancieren, dass das auch ein Feld ist, das sich lohnt zu beackern. Das war meine Intention.
Sie haben diese vielen Jahrzehnte dieses Schülerfeld beackert, aber Sie haben auch viele Jahrzehnte Lateinamerika beackert. Damit haben wir angefangen mit Bolivien. Und nach den Nachrichten reisen wir nicht nach Bolivien, sondern nach Chile. Und hin zu der Aktion Eine Apfelsine für Caroline. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Charlie Braun. Charlie Braun, der im Vorstand des Vereines Christo Vive ist und das schon seit vielen, vielen Jahren. Christo Vive ist ein Hilfswerk oder ein Verein, der das Hilfswerk von Schwester Caroline Meyer unterstützt in Lateinamerika. Da gibt es viele, die sagen, oh, die Mutter Teresa Lateinamerikas, das deutet auf die Größe dessen hin, was da entstanden ist mit vielen, vielen Kindergärten, Krippen, Drogen, Rehabilitationszentren, Einrichtungen für behinderte Menschen, Gesundheitszentren. Allein in Santiago gibt es ein Gesundheitszentrum, an dem 21.000 sehr arme Menschen moderne Medizin bekommen und so weiter und so fort. Kurzum, heute kennen das viele Menschen. Anfang der 70er Jahre kannte Caroline Meyer, die damals schon in den Slums von Chile gelebt hat, fast niemand oder doch, da auch schon gelebt hat, fast niemand. Charlie Braun hat da in Göttingen eine Aktion ins Leben gerufen, die es bis heute gibt. Die heißt Eine Apfelsine für Caroline. Was war das, Eine Apfelsine für Caroline?
Eine Apfelsine für Schwester Caroline.
Ach, für Schwester, okay.
Ja, das ist der volle Titel dieser Unternehmung. Haben wir mit den Jugendgruppen der katholischen Kirchengemeinden und mit den Jugendgruppen der evangelischen Kirchengemeinden immer am Samstag vor dem ersten Advent in Göttingen flächendeckend praktisch abgehalten. Und das war die erste große Unterstützungsaktion für Schwester Caroline.
Das heißt, sie haben Apfelsinen verkauft und der Erlös ging dann zu Schwester Caroline. Aber über all diese viele Jahre, dass, wenn ich richtig informiert bin, gibt es das doch immer noch.
Ja, es hat mal eine Zeit gegeben, das wird jetzt, Moment, das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Da ist dieses Unternehmen ein bisschen Personalmangel, die aktiven Jugendlichen sind ins Berufsleben gegangen und so weiter. Da ist das Projekt eingeschlafen, aber dann hat eine Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Mutter, die früher selbst Apfelsinen mal verkauft hat, wieder ein Revival inszeniert. Und seitdem, wenn auch in kleinerem Maßstab, findet die Aktion wieder am ersten Samstag
vor dem ersten Advent. Okay, eine Apfelsine für Schwester Caroline. Heute gibt es, ist sie mit Preisen überhäuft und es gibt Bücher über sie und es gibt das Internet, man kann immer sofort sehen, was sie macht. Wir reden über die Anfänge dieser Arbeit, Anfang der 70er Jahre. Da muss man sich kurz ins Gedächtnis rufen, dass in Chile eine Diktatur war, dass es sehr, sehr, sehr schwer war, Informationen aus Chile überhaupt herauszubekommen. Woher in Gottes Namen wussten Sie denn von Schwester Carolines Arbeit in den Slums von Santiago?
Ich habe Caroline zum ersten Mal, 1973 war das wohl, in Göttingen getroffen. Und dort war sie anlässlich des Besuchs einer Freundin, die in Göttingen in der Zeit Medizin studiert hat. Und auf diesem Wege habe ich sie dann kennengelernt und es ist ein Kontakt entstanden. Und jetzt schlägt auch wieder ein bisschen, nein, schlägt ist falsch gesagt, und da zündete das Südamerika-Interesse sich wieder in mir, meldete sich das. Und naja, dann ist die Verbindung gewachsen und wir haben über die Aktion, die Apfelsinen-Aktion hinaus Kontakte gepflegt mit kleinen Rundschreiben und so weiter.
Diese Apfelsinen-Aktion, die klingt irgendwie nett und originell, aber einmal im Jahr sich samstags für jemanden zu engagieren, das ist ehrenwert, aber das ist ja jetzt noch nichts, was die Welt verändert. Sie waren viel radikaler und sie haben sich mit Menschen zusammengeschlossen und haben sich selbst besteuert. Und das Geld hat Schwester Caroline bekommen. Was hat es mit dieser Selbstbesteuerungsaktion auf sich?
Die eben angesprochene Freundin von Schwester Caroline, die Annemarie Hofer, die wohnt im Edith-Stein-Haus, im katholischen Studentenwohnheim. Und in der Zeit, in der Caroline da in Göttingen war, hat sie dort auch mitgewohnt und dann die Kommilitonen und Kommilitoninnen kennengelernt. Und da entstand, also aus lauter Begeisterung für das, was Caroline da im Kopf herumschwirrte, diese Aktion der Selbstbesteuerung. Und man muss noch dazu sagen, Das waren damals sehr schmale BAföG-Sätze, die den Studenten zur Verfügung standen. Von denen haben sie dann nochmal 10% für Caroline abgezweigt.
Das ist eigentlich, wenn ich mir das vorstelle, unglaublich. Also wenn wir sagen, heute kommt, was weiß ich, 600 Euro oder was mag ein BAföG-Satz sein. Also wenn man weiß, was ein Zimmer kostet zu mieten, wenn man weiß, wie viel es kostet, jeden Tag irgendwie einen Apfel zu essen, also gescheit zu essen, dann sind 60 Euro von 600 unheimlich viel Geld.
Ja.
Was war das denn, was gemacht hat, dass Sie alle der Meinung waren, ja, das ist aber richtig, so viel Geld abzugeben?
Ich denke, da spielt auch der Geist, der damalige Geist des der beiden Studentenheime, Edith Steinhaus und Alfred Delphaus, der Geist, der dort vorherrscht, eine wichtige Rolle. Das waren alles junge Leute, die kamen so aus Diaspora-Milieu oder auch aus Süddeutschland und die waren sich untereinander sehr schnell einig und die haben auch bei uns in der Gemeinde dann die Jugendarbeit mit vorangetrieben und so die ganze innere Haltung hat das ausgemacht.
Domradio, die Sendung Menschen mit Charlie Braun aus Göttingen geht zu Ende. Charlie Braun von Christo Vive, sage ich jetzt mal. Wir haben gerade erzählt, dass Sie in den 70er Jahren zu einer Gruppe gehört haben von jungen Menschen, die sich selbst besteuert haben und damit Schwester Caroline in Chile damals unterstützt haben, die in der Diktatur in den Slums mit den Menschen in einer winzig kleinen, nein, es war nicht Wellblechhütte, aber irgendwie Holzhütte, glaube ich, gelebt hat, ärztlich, medizinisch unter anderem gearbeitet hat und politisch gewirkt hat, sich um Menschen, die von der Diktatur, vom Regime verfolgt wurden, gekümmert hat, außer Land geschmuggelt hat und so weiter und so fort. Das Werk, was da entstanden ist, konnte auch nur deshalb so entstehen, weil es über all die Jahrzehnte Menschen gab, die das von Europa aus unterstützt haben. Es gab in Lateinamerika ganz viele, die mitgearbeitet haben. Es gab aber auch in Europa ganz viele Anfang dieses Jahrtausends. Haben das mal die vielen Menschen gemerkt, die in der Schweiz und in Luxemburg und in Deutschland und in Österreich Caroline unterstützt haben und haben gedacht, oh, wir sind überall. Aber eigentlich sind wir nicht so richtig zusammen. Und dann ist ein Verein entstanden, Christo Vive Europa. All die Menschen, die an den verschiedenen Orten solche Aktionen gemacht haben, wie eine Apfelsine für Schwester Caroline oder eine Selbstbesteuerungsaktion oder, haben sich zusammengetan, haben den Verein Christo Vive Europa gegründet. Da sind sie im Vorstand. Und jetzt kommen wir zum Anfang der Sendung zurück. Und irgendwann ist eben aus diesem ganzen Engagement für die Arbeit von Schwester Caroline, für die Menschen in Lateinamerika, der Wunsch geworden, nachdem Schwester Caroline da fein dran gearbeitet hat, selber dahin zu gehen. Also sie waren in Bolivien als Freiwilliger nach ihrem Ruhestand für 6 Monate. Da haben wir am Anfang schon von erzählt. Wir haben erzählt, dass es im Hochland von Bolivien war, dass es ein Internat war. Das haben wir jetzt alles erzählt. Aber wir haben noch ganz wenig von dem erzählt, wie es wirklich war. Und sie sagen also, 2 Anekdoten oder Episoden sind ihnen einfach ganz nachdrücklich ins Herz gefallen.
Ja, das sind beides kleine Begebenheiten, die mit meiner Arbeit im Internat zusammenhängen. Wir hatten ja vorher schon darauf hingewiesen, dass in diesem Internat Schüler aus Armutsregionen zusammengefasst sind, um ihnen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen, ohne Schulgeld, ohne eigenen Pflichtbeitrag. Und die Eltern sind natürlich gehalten, soweit sie können, auch etwas dazu beizutragen. Und da habe ich also zweimal erlebt, wie Eltern trotz ihrer Armut sich für die Schüler, für die Kinder eingesetzt haben. Eines Tages kam der Vater eines Mädchens aus dem Raum Potosí Norte, kam mit einem halben Sack Kartoffeln. Und das war sein Jahresbeitrag für den Aufenthalt des Mädchens im Internat. Muss man sich vorstellen, halben Sack Kartoffeln.
Was bedeutet denn halber Sack Kartoffeln in dem Leben von diesem Vater?
Das bedeutet sehr, sehr, sehr viel. Das ist der halbe Sack, der Familie über die Zeit hin fehlt. Ja, aber für die Ausbildung. Setzt er das ein?
Das war die eine Episode?
Die zweite Episode trifft denselben Bereich. Der Vater eines Jungen, und der Junge hat auf den schönen Namen Bruno gehört, der Vater von Bruno kam aus dem Amazonasgebiet, dem Tropico, und dort hat er sich für seine Familie ein bisschen Lebensunterhalt mit Fischerei verschafft. Und er brachte ein Kistchen, vielleicht so groß wie eine Zigarrenkiste, mit geräucherten kleinen Fischen als sein Beitrag. Und beides hat mich nicht fasziniert, aber berührt. Mhm. Und ist einfach unvorstellbar.
Dass Menschen, dass Eltern das verstehen, was Bildung für ihre Kinder wirklich bedeutet. Und dass, wenn das Menschen aus Europa organisieren, dass ihre Kinder Bildung bekommen, dass sie sich daran beteiligen. Wer uns jetzt zuhört und wer denkt, ich hatte das auch nicht als junger Mensch, die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und meinem Herzen zu folgen und dann doch das zu tun, was ich wirklich tun möchte und mich dabei so frei zu fühlen, wie Sie es am Anfang gesagt haben, ist der Verein Christo Vive eine Möglichkeit, auch für ältere Menschen ein Freiwilligenjahr zu machen, oder war das jetzt gebunden an Ihre Vorstandstätigkeit?
Nein, das hat mit der Vorstandstätigkeit überhaupt nichts zu tun. Für mich war das Motiv in erster Linie, wenn du im Vorstand von diesem Verein bist, dann musst du eigentlich auch wissen, was da abgeht. Mhm. Und musst mal hinfahren, hier zu sitzen und schlaue Bücher zu lesen und Vorträge zu hören von Entwicklungshelfern oder so, das ist nur die Hälfte. Mhm. Man muss es mit eigenen Augen erlebt, gesehen haben, so wie gerade in diesen Beispielen deutlich
also
wurde.
Also wenn uns das jemand zuhört und der denkt, ich war Lehrerin oder ich war irgendwas, es gibt Berufsschulen, es gibt viele Felder, wo man sich einbringen kann, der könnte sich an den Verein wenden und gucken, wo es eine sinnvolle Möglichkeit wäre, als älterer Mensch eine Freiwilligenzeit zu absolvieren?
Durchaus. Grundvoraussetzung ist allerdings, und das mag vielleicht ein kleiner Wermutstropfen sein, Spanischkenntnis. Ja. Also ohne Spanisch ist man dann doch verloren, gerade wenn man auch in diesen sozialen Bereichen tätig sein will.
Ne? Wo dann eben keiner Englisch sprechen kann, was einen ja retten könnte. Genau. Okay, also diese Möglichkeit gibt es. Kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben Coelho uns mitgebracht, im Wort, in der Sendung Menschen, mit dem Satz: Versuch herauszufinden, worum Gott dich bittet in deinem Leben. Gibt es da noch was, wo Sie glauben, was, um das Gott Sie noch bittet, in dem, was noch vor Ihnen liegt?
Ich sagte vorhin schon, ich bin ständig suchend oder versuche, die Zeichen zu deuten und etwas daraus zu machen.
Mhm. Aber es könnte ja sein, dass Sie irgendwie wissen, oh, ich möchte noch zum Beispiel eine Pilgerreise machen oder irgendwie sowas, und fühlen, das ist auch wirklich Gott, der Sie das bittet. Oder sagen Sie, ich gucke einfach immer neu und dann finde ich das immer neu.
Ja. Ich gucke einfach, also ich hüte mich davor zu sagen, berufen zu sein.
Also es gibt auch nicht nochmal den Wunsch, das nochmal nach Bolivien zu gehen. Vielleicht nicht für 6 Monate, aber für 2 oder so.
Das einzige Motiv wäre die Freundschaft zu dem bolivianischen Menschen.
Okay. Gut, Charlie Braun, ich danke Ihnen, dass Sie die Weiterreise gemacht haben von Göttingen, um heute bei uns zu sein und uns all das zu erzählen. Und ich hoffe, dass Sie das einfach immer neu finden, worum Gott Sie denn bittet. Wenn es bis jetzt so war, möge es einfach so bleiben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass da was dabei war aus dem, was Charlie Braun erzählt hat, was für Sie, was für Ihr Leben inspirierend wirkt. Und ich wünsche uns allen, dass wir finden, worum Gott uns bittet in unserem Leben. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.